Seit rund 16 Jahren hat sich das Hamburger NGO Viva con Aqua für besseren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ein. Und unser heutiger Gast, Bastian Hinrichs, ist Pressesprecher bei Viva con Aqua. Und Bastian, wir möchten heute mit dir über deinen Wechsel in die PR sprechen. Du warst nämlich vorher als Journalist tätig, dazu gleich mehr. Über Grundversorgung mit Wasser und auch über die Wahrnehmung von euch als Viva con Aqua inmitten von ganz vielen großen nationalen und internationalen Ausnahmesituationen. Aber erstmal darf ich dich begrüßen. Schön, dass du da bist, Bastian. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Vielen Dank, liebe Martin, liebe Janina. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Genau, nimmst du das schon ein bisschen aus dem Mund? Ich darf noch Janina begrüßen, Janina von Ehring, meine Kollegin und meinen Co-Host heute. Hi, Janina.
Hallo, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Ja, Bastian, bevor wir gleich so in die ganz großen Themen einsteigen, lass uns nochmal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Du bist seit März 2019, glaube ich, bei Viva con Aqua aktiv, also ziemlich genau seit 3 Jahren und warst davor aber Journalist, unter anderem für die Welt und für das Hamburger Abendblatt. Und ich gucke auch ganz gerne bei unseren Gästen, was die auf Social Media so treiben. Und ich finde bei dir interessant, du hast auf Twitter noch einen Tweet embedded ganz oben, also so ein bisschen oben angeheftet. Der ging am März 2019 raus und da hast du geschrieben, ich habe nicht nur den Job, sondern gleich den Beruf gewechselt. Bye bye Journalism, hello PR for water. Das heißt, du hast nicht nur den Job, sondern den Beruf gewechselt vom Journalismus in die PR-Branche. Erzähl uns mal so ein bisschen über diese Zeit, wo du diesen Wechsel getätigt hast, war das für dich eine einfache Entscheidung und wie kam es eigentlich dazu?
Ja, sehr gerne. Also nee, es war überhaupt keine leichte Entscheidung, weil ich sehr, sehr gerne Journalist war und ich habe es einfach geliebt, so in Welten einzutauchen, zu denen man möglicherweise sonst keinen Zugang hat, Menschen zu treffen, die man sonst nicht so einfach trifft. Und als Journalist hatte man sozusagen dann immer die Berechtigung und ich war viel unterwegs, bin auch viel gereist als Journalist und das hat mir schon großen Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, weil ich angefangen habe, mit der Branche ein wenig zu fremdeln. Und weil ich so ja eben auch viele Kollegen und Kolleginnen hatte, die auch unzufrieden waren und es gab so richtig keine Perspektive, wie will man eigentlich weiterhin mit Magazinen Geld verdienen. Ich bin zuletzt zumindest stark auch im Magazinjournalismus tätig gewesen und habe da Geschichten geschrieben, habe beim Greenpeace-Magazin dann zuletzt festangestellt gearbeitet. Vorher war ich als Freier unterwegs und habe Pauschalistenstellen in Zeitungsredaktionen gehabt und dann meine eigenen Projekte nebenbei gemacht. Und vor 3 Jahren war es dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, vielleicht will ich mal was Neues ausprobieren und hatte so ein bisschen das Gefühl, ich müsste was verändern für mich, aber eben auch, weil ich das Gefühl hatte, so bei Gunnar Jahr laufen die Leute irgendwie in grauen Anzügen die grauen Flure hinunter und haben graue Gesichter, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, so ungefähr. Und ich hatte das Gefühl, es gibt keine Entwicklungsperspektive mehr für mich persönlich und auch eben für die gesamte Branche habe ich so ein bisschen schwarz gesehen. Tatsächlich sehe ich das mittlerweile so mit ein bisschen Abstand auch zum Teil wieder ein bisschen anders, auch weil zum Beispiel jetzt Podcasts waren vor 3 Jahren, man mag das eigentlich kaum glauben, aber waren vor 3 Jahren war es noch nicht so ein großes Ding, wie es heute ist. Und ich zähle das auch als journalistisches Format. Und ich habe auch immer gerne selber Interviews geführt. Und sowas hätte ich mir damals auch vorstellen können, war aber irgendwie hatte ich noch nicht im Kopf und war jetzt auch nicht in erreichbarer Nähe so für mich. Genau, und dann habe ich irgendwann, auch weil es dann beim Greenpeace-Magazin, da gab es dann noch einen Chefwechsel, der nicht so für mich nicht so gut gepasst hat. Und dann habe ich irgendwann entschieden, vielleicht mache ich mal was anderes. Und dann gab es relativ zeitgleich, auch ein positiver Zufall, gab es das Jobangebot von einer Kollegin, die meine Vorgängerin hier bei Viva con Aqua war, Claudia Gersdorf, die einen Pressesprecher und PR-Manager gesucht haben dann bei Viva con Aqua. Ich kannte Viva con Aqua natürlich schon als Hamburger. Ich bin zwar nicht in Hamburg geboren, wohne hier aber schon recht lange mittlerweile. Und da begegnet man Viva con Aqua ja ab und zu mal. Ich kannte auch Benjamin Adrian schon, den Gründer, Mitgründer. Auch über die Arbeit, weil ich mit dem schon Interviews gemacht hatte und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist doch eine coole Marke und das versuche ich jetzt einfach mal. Und das hat auch sehr, sehr gut gematcht und mir war auch irgendwie klar, dass es matchen würde, auch so vom Mindset her. Und ich komme auch so ein bisschen aus dem Hip-Hop und mit Fußball habe ich auch immer viel zu tun gehabt, war mit St. Pauli eng verbunden, weil ich für das Abendblatt auch St. Pauli-Reporter war. Ja, und von daher passte das und es hat dann auch nicht nur für mich, sondern auch für Viva con Aqua gepasst und so sind wir zusammengekommen und jetzt bin ich seit 3 Jahren hier und muss aber auch im Endeffekt sagen, dass es immer noch die richtige und eine gute Entscheidung war, da ich sehr gerne hier bin.
Die Bezeichnung Pressesprecher wird uns ja heutzutage, finde ich, immer nur noch teilweise gerecht. Man weiß immer sofort, was damit gemeint ist, weil das immer so der Kern oder der Ursprung unseres Berufes ist. Heutzutage gehört aber ja viel, viel mehr dazu. Deshalb auch die Erweiterung, zumindest um den Begriff PR-Manager als rein nur mit der Presse als Stakeholder irgendwie zu fungieren. Nichtsdestotrotz ist es halt, wie gesagt, ja immer noch ein bedeutender Teil. Du warst nun selber mal Presse. Würdest du deshalb sagen, dass es dir in deiner Funktion dann einfach sehr geholfen hat, obwohl es ein neuer Job war, weil du eigentlich einmal genau die andere Seite kanntest und dich deshalb zumindest in diesen Teilbereich sehr, sehr gut hineinversetzen konntest? Oder würdest du sagen, naja, am Ende des Tages, man lernt sowieso immer in der Praxis, du würdest jetzt nicht behaupten, dass das für dich ein großer Vorteil war, dass du selber mal Journalist warst?
Einerseits, andererseits. Einerseits glaube ich schon, dass es ein Vorteil ist, die Branche zu kennen und so ein bisschen zumindest zu wissen, wie Redaktionen ticken und wie JournalistInnen ticken und was die vielleicht brauchen, damit sie darauf anspringen, was ich ihnen dann verkaufen möchte als Pressesprecher oder als PR-Manager. Und ich glaube, zu wissen, dass ich so einen journalistischen Blick dann auf die Themen habe und immer versuche, dann auch Anlässe zu finden für die Journalisten und Journalistinnen über uns zu berichten und auch immer einen Dreh zu finden. Und mir ist klar, dass die immer Protagonisten brauchen und dass es, wenn möglich, auch noch irgendeinen Widerspruch geben muss in der Geschichte und so. Das ist, glaube ich, gut, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe und diesen Blick habe einerseits. Andererseits musste ich auch lernen davon, wieder abzurücken und die Inhalte, die ich als Vertreter von Viva Con Agua vermitteln will, dass die ziemlich klar sind und dass wir da dann das Storytelling darauf ausrichten, was wir eben vermitteln wollen sozusagen. Und das manchmal kommt es dann nicht zusammen und dann habe ich das Gefühl, ja, aber wir könnten doch die und die Geschichte erzählen und dann kriege ich aber vom Marketing dann irgendwie zu hören, ja, nee, das können wir aber so nicht machen und so. Und da musste ich dann auch erst die richtige Balance finden und den richtigen Weg finden, um dann erfolgreich sozusagen auch die Geschichten an die Redaktion zu verkaufen letztlich. Und weil du es gesagt hast, Pressesprecher, ich fühle mich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig als Pressesprecher. Ein Pressesprecher ist jemand von der Regierung, finde ich, oder auch vom Fußballverein, die jedes Wochenende irgendwie auch Pressekonferenzen leiten müssen oder sowas. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Ich bin Ansprechpartner für die Presse so und dass ich aber wirklich mal irgendwie als Pressesprecher so in Krisenkommunikation oder sowas auftreten muss, das kommt ja eher selten vor und es geht eher tatsächlich darum, Inhalte zu vermitteln. Egal, ob das dann unsere eigenen sind als Content-Marketing-Tool sozusagen oder ob wir eben unsere Geschichten versuchen, in den Medien zu verkaufen.
Lass uns doch mal zu Viva Con Agua springen. Du hast das vorhin schon so schön gesagt, wenn man in Hamburg unterwegs ist, dann kommt man um euch eigentlich gar nicht so richtig herum. Lokalität ist auch ein Thema, über das wir später sprechen möchten. Für alle, die euch zumindest jetzt noch nicht kennen, magst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, in welchen Projekten ihr aktiv seid und was ihr eigentlich so alles macht?
Ja, klar, gerne. Ja, Viva Con Agua ist in Hamburg gegründet, auf St. Pauli. Wir sitzen im Moment direkt gegenüber des Stadions am neuen Kamp, also da am Lattenplatz. Und es ist mittlerweile 16 Jahre her, dass der Verein gegründet wurde, Viva Con Agua de St. Pauli e.V. Drumherum hat sich mittlerweile ja ein kleines Konglomerat an Entitäten und Unternehmungen, Social Businesses ausgegründet. Da gibt es zum einen das Mineralwasser, was man ja auch kennt aus der Gastronomie, was aber auch im Kiosk zu kaufen gibt oder in Supermärkten in verschiedenen Formaten. Auch das ist als Social Business angelegt, also über den Verkauf des Wassers bekommt der gemeinnützige Verein Lizenzgebühren. Das heißt, über den Verkauf des Wassers können wir dann auch wieder unsere Trinkwasserprojekte finanzieren. Genauso ist es auch mit der Millantor Gallery. Da haben wir die Viva Con Agua Arts. Dann gibt es noch Goldeimer, die jetzt mittlerweile sich immer weiter so von Viva Con Agua auch ja, verselbstständigen sozusagen, die das Klopapier vertreiben und Seife und die Komposttoiletten auf Festivals aufbauen und mittlerweile auch sehr, sehr viel da im Klimathema unterwegs sind und was man alles mit dem Kompost aus Toiletten veranstalten kann. Sehr interessant. Und dann gibt es mittlerweile die Villa Viva. ein Gasthaus, das es schon in Kapstadt in Südafrika gibt und das jetzt auch in Hamburg eröffnet wird, wo Viva Con Agua dann auch, wenn es fertig ist, 2023 einziehen wird. Es ist aber auch eben ein Hotelbetrieb, wo wir die Menschen, die in dieses Hotel kommen, Viva Con Aquatisieren wollen, also mit der Erlebniswelt von Viva Con Agua konfrontieren wollen, wo es Veranstaltungen geben wird, wo es Konferenzräume gibt, Yoga-Räume, wahrscheinlich ein Studio, es gibt eine Rooftop-Terrasse und auch Gastronomie. Es wird im Münzviertel entstehen, das Haus, das Gebäude, und ist eben auch als Social Business angelegt. Viva Con Agua hat keinen Cent da hineingegeben und profitiert aber von den Gewinnen. Zu 67% fließen die in die Gemeinnützigkeit und somit in Trinkwasserprojekte. Und um das auch nochmal zu erklären, die Trinkwasserprojekte von Viva Con Agua finden vor allen Dingen im globalen Süden statt, vor allen Dingen in Ostafrika, in Südafrika jetzt auch. Seit 2020 haben wir dort auch einen eigenen Verein. In Uganda gibt es einen Viva Con Agua Uganda, also auch einen eigenständigen Verein, die da sehr aktiv sind und sehr gute Arbeit machen. Außerdem haben wir noch Projekte in Nepal und Indien und in Äthiopien zum Beispiel oder Mosambik und Kenia. Dort überall sorgen wir auf verschiedene Art und Weisen eigentlich dafür, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Denn immer noch haben 771 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser weltweit. Das muss man sich mal vorstellen, es sind mehr Menschen als in ganz Europa leben, die ja von der Basisversorgung mit Trinkwasser abgeschnitten sind.
Du hast eure Aktivitäten gerade schon sehr schön umrissen. Das zeigt aber auch oder verdeutlicht einfach, ihr seid als gemeinnütziger Verein natürlich auf die Unterstützung durch die Gesellschaft angewiesen. Das heißt, vor allem braucht ihr Spenden, ohne die funktioniert das Ganze nicht. Um Spenden zu bekommen, braucht man am Ende des Tages aber auch aufmerksam. Man muss sich bekannt machen und muss für seine Ziele und die Ideen und für sein Vorhaben werben, weil sonst schafft ihr es einfach nicht, die nötigen finanziellen Mittel zu bekommen, um eure Projekte umzusetzen. Wenn man jetzt mal in Deutschland schaut, insbesondere in den letzten 2 Jahren, klar, es gab immer wieder Themen, die uns beschäftigt haben, aber gefühlt hat es sich doch irgendwie in den letzten 2 Jahren geballt. Einerseits durch die Corona-Pandemie, die uns irgendwie immer noch überschattet, dann die riesige Flutkatastrophe im Ahrtal, jetzt Ende Februar, Anfang März, der Krieg in der Ukraine. Das sind alles immens große Themen, die Aufmerksamkeit kosten, die kritische Themen sind, die da ja auch sehr, ja, die Gedanken einfach so der Gesellschaft und der Bevölkerung einnehmen. Ist bei solchen Großthemen überhaupt noch Platz, dass ihr mit euren Themen durchdringen könnt? Oder ist es vielleicht sogar für euch zum Vorteil, weil ihr natürlich grundsätzlich auch ein schwieriges Thema habt, aber ihr versucht, das in etwas Positives umzuwandeln und vielleicht deshalb auch so ein bisschen auf dieser Aufmerksamkeitswelle, dass die Menschen einfach sensibler sind für solche Themen, sogar schon profitiert?
Ja, es gibt es auch keine einfache Antwort tatsächlich drauf. Letztlich, mal jetzt abgesehen von Corona, wurde uns letztes Jahr sehr, sehr deutlich, dass es Themen gibt, die so in der Gesellschaft und in der Bevölkerung einfach Solidarität hervorrufen und wo sich die Menschen von sich aus sofort engagieren wollen. Also es fing tatsächlich an mit der Flutkatastrophe im Ahrtal und dann kam noch die Afghanistan-Geschichte dazu, wo auch viele Menschen irgendwie sich solidarisiert haben oder gespendet haben für die Luftbrücke da in Kabul und so. Und jetzt kam jetzt nochmal der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine dazu, wo die Menschen natürlich auch total sensibel darauf reagieren und helfen wollen, unterstützen wollen und auch die Geflüchteten unterstützen wollen. Das ist für uns tatsächlich keine einfache Situation und schon herausfordernd, weil wir immer wieder neu uns darauf einstellen müssen und versuchen müssen, damit umzugehen und darauf zu reagieren sozusagen. Und wir haben jetzt zum Beispiel im März war der Weltwassertag, am 22. März ist Weltwassertag. Und das war also jetzt 3-4 Wochen nach Kriegsausbruch. Und normalerweise nutzen wir den Weltwassertag, um richtig laut zu sein und um die Menschen zu aktivieren und ihnen von den Herausforderungen, von den globalen Herausforderungen des Trinkwassers zu erzählen und auch sie irgendwie mitzunehmen und aufzufordern, sich zu engagieren für sauberes Trinkwasser. Und da hatten wir auch größere Aktionen geplant und wir haben das dann bewusst uns da ein bisschen zurückgenommen und haben uns so auf kleinere Dinge konzentriert, weil es sich einfach letztlich nicht gut angefühlt hat, dass wir die Leute, die sowieso schon total aktiv sind und sich jetzt gerade eben mit den Geflüchteten solidarisieren und sich engagieren und Klamotten spenden oder Geld spenden, Zeit spenden und sich kümmern und so weiter. Und da hat es sich nicht so richtig gut angefühlt zu sagen, hey, hallo, wir haben aber auch noch ein Thema und mach doch bei uns mit. Von daher ist es schon immer eine Herausforderung und du hast es auch angesprochen, ja, wir sind Optimisten von Grund auf und wollen eigentlich auch immer positiv kommunizieren und den Menschen auch irgendwie versuchen, durch eben so freudvolle Aktionen irgendwie den Spaß am Engagement auch zu vermitteln und eben nicht so, wir betrachten das Thema nicht als Not und als Leid, sondern wir versuchen, Lösungen anzubieten und Wasser ist Leben, also bedeutet Leben und bedeutet auch Freude. Und das spielt auch in unserer Kommunikation immer eine Rolle. Also bei uns wird es nie irgendwie das Kind aus Uganda mit aufgeblähtem Bauch und Fliege im Auge zu sehen geben, zumal es die da auch wirklich nicht gibt in Uganda, glaube ich, oder sehr selten. Aber wir wollen die Freude vermitteln, die Wasser auch bringen kann und die positiven Begleiterscheinungen, die das mit sich bringt, wenn Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und auch das ist immer so ein besonderer Dreh, den wir von Viva Con Agua aus uns so gesetzt haben und wo wir auch total dahinter stehen und sagen, das ist eine viel bessere Art der Kommunikation, als immer diese Mitleidsschiene zu gehen. Manchmal muss man aber dann auch dafür kämpfen und manchmal müssen wir da auch so ein bisschen, ja, es ist halt noch schwieriger, diese Art der Kommunikation dann auch durchzubringen sozusagen, weil ja irgendwie die Gesellschaft und die Menschen da noch stärker drauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, es geht jemandem schlecht und sie können helfen, als wenn sie etwas Gutes tun mit ihrer Hilfe sozusagen. Also das sind so Kleinigkeiten, aber genau, das ist insgesamt auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit gewesen. Wir haben das aber relativ gut überstanden tatsächlich, weil wir auch ja Menschen bei Viva Con Agua arbeiten, die sich immer wieder gute Aktionen einfallen lassen und wir einen großen Pool an Supportern haben und Supporterinnen, auch prominente SupporterInnen, die uns unterstützen und das hilft natürlich immer ungemein. Und wenn wir dann irgendwie Aktionen starten, auch jetzt während Corona, dass wir dann viel einfach digital gemacht haben. Ja, und wir haben viele Leute, die uns unterstützen. Wir haben viele Unternehmen mittlerweile, die mit uns da kooperieren oder die uns gerne unterstützen und die dann Aktionen auch mit uns zusammen umsetzen und starten. Und mittlerweile ist Viva Con Agua tatsächlich auf so breiten Füßen, sagt man das so, breiten Füßen aufgestellt, dass wir das jetzt die letzten 2 Jahre einigermaßen gut weggesteckt haben. Und tatsächlich auch letztes Jahr sogar mehr Geld als je zuvor in die Wasserprojekte weiterleiten konnten, was ein tolles Ergebnis war letztlich dann.
Das wäre auch schon fast meine nächste Frage gewesen, nämlich so ein bisschen rund um das Thema Corona. Du hast es ja gerade eigentlich schon gesagt, dass ihr sehr, sehr freudvoll kommuniziert, auch gerne mal das Miteinander zeigt, auch Dinge rund um Kultur, Sport und Musik organisiert, wo man zusammenkommt. Das war in den letzten Jahren total schwierig. Wie hat euch denn dieses Nicht-Zusammenkommen-Können getroffen? Magst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
Ja, hat uns auch getroffen und auch so, also mich persönlich hat es auch richtig genervt irgendwann, weil das wirklich auch, es steckt so ein bisschen in der DNA von Viva Con Agua auch, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Synergien schaffen wollen und Synergien nutzen wollen und das auf solchen Events wie jetzt, also das beste Beispiel ist immer die Millantor Gallery, die einmal im Jahr im Stadion des FC St. Pauli stattfindet und die letzten 2 Jahre eben ausgefallen ist auch. Das ist so eine tolle Veranstaltung mit so einer tollen Energie und da passiert so viel, was Viva Con Agua ausmacht. Also da gibt es eben Kunst und Musik und ja, manchmal auch Sport und da sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche beteiligt und es ist ein tolles Event. Und als das nicht möglich war, mussten wir halt irgendwie ausweichen auf den digitalen Raum, haben es da dann aber auch meiner Meinung nach ganz gut geschafft, auch so Events zu kreieren, ob es jetzt auf Twitch war, wo wir dann Livestreams gemacht haben und so Shows sozusagen produziert haben. Oder wir hatten einen 36-Stunden-Live-Marathon auf Instagram, relativ am Anfang, als die Pandemie ausgebrochen war, wo wir alle InfluencerInnen, die auf Insta vertreten sind, die irgendwie in einer Form mit uns schon mal zusammengearbeitet haben, gebeten haben, eine halbe Stunde Programm zu machen, sozusagen. Und dann haben die das immer so den Staffelstab weitergegeben an den Nächsten. Und es war letztlich, hat es super Spaß gemacht, es war verrückt, das zu organisieren und hat dann auch letztlich dazu geführt, dass Leute gespendet haben, aber tatsächlich nicht annähernd in dem Maße und in dem Umfang, wie das auf Live-Events möglich ist. So, ne? Oder wenn wir auf, ich meine, man kennt uns ja auch vom Pfandbecher sammeln, von Festivals und Konzerten oder aus dem Stadion. Und auch das war natürlich nicht möglich. Und da ist uns auch einiges weggebrochen. Auch nicht nur an Spendeneinnahmen über die Pfandbecher, sondern eben auch an Touchpoints einfach. Ne? Wir begegnen auf Festivals und Konzerten immer wieder Menschen, die uns noch nie von uns gehört haben und denen wir erzählen können, was wir eigentlich machen. Und auch das fiel natürlich weg. Und wir mussten dann eben ja sehr viel mehr Wert legen auf Kommunikation und über verschiedenste Kanäle, über unsere Kanäle, über InfluencerInnen. Und eben auch über Medienarbeit. Und das war dann sozusagen der Schlüssel, dass wir nicht völlig von der Bildfläche verschwinden. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, dass das nicht passiert ist. Aber wir mussten uns schon krass umstellen und darauf einstellen und auch immer wieder nachjustieren und gucken, wie wir mit der Situation weiter umgehen können. So.
Kannst du sagen, wie ihr strukturell im Team aufgestellt seid, vielleicht auch in Kombination mit dem Marketing, weil du ja auch schon gesagt hast, ihr seid irgendwie ein starkes Team und habt euch immer wieder was einfallen lassen, um in den letzten 2 Jahren auch viel auf die digitalen Kanäle zu bringen. Aber dass man einfach auch mal eine Vorstellung hat, wie viele Leute seid ihr, wie habt ihr das bei euch thematisch vielleicht auch aufgestellt?
Ja, wir sind gar nicht so viele. Also im Verein, im gesamten Verein hier auf St. Pauli arbeiten 27 Menschen mittlerweile. Und in der Kommunikation, weil wir haben tatsächlich, ist das so eine Kommunikationseinheit, sage ich jetzt mal. Da fällt Pressearbeit mit drunter, Social Media Redaktion, das Marketing, aber eben auch sowas wie Online-Marketing, Newsletter-Marketing, das Ganze. Es gibt ein Team, was sich mit den Kunden auseinandersetzt, also auch da die Kundenkommunikation und Stakeholder-Kommunikation insgesamt und die SupporterInnen, die auch irgendwie betreut werden wollen und müssen. Und in dem Team sind wir 13, glaube ich, 12, 13, was dann die gesamte Kommunikationseinheit letztlich schon ist. In der PR machen wir zu anderthalb Leuten. Und es fällt ja auch sowas drunter wie öffentliche Auftritte, dass wir die organisieren, beziehungsweise dann das Regeln, die Leute da, wo die Leute auftreten und wo nicht. Und ja, all diese Kommunikationsmöglichkeiten und all die Kanäle werden dann letztlich, ist es ein relativ kleines Team, auch wenn es sich jetzt erstmal ganz okay anhört mit 12, 13. Und dann gibt es natürlich noch aus den anderen Entitäten, die haben dann auch nochmal so kleinere Kommunikationseinheiten. Und wir haben natürlich Benjamin Adrian und Micha Fritz, die vor allen Dingen auf Social Media sehr, sehr aktiv sind, auch sehr kreative Köpfe, die sich auch immer wieder daran beteiligen, also sich solche Aktionen ausdenken oder da dann auch vorangehen und sagen, ey, komm, wir machen das jetzt so und die da auch Treiber sind auf jeden Fall. Genau, aber so in diesem Gesamtteam Kommunikation hat jeder so eigentlich seine spezifische Aufgabe und seine spezifische Stärke und wir bringen sie dann als Team zusammen und ja, tauschen uns sehr viel und regelmäßig darüber aus, welche Strategien es denn jetzt für welche Situation gibt.
Gibt es da Kanäle, die für euch in der Kommunikationsarbeit in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen haben? Du hast vorhin schon zum Beispiel Twitch genannt. Das nutzt ja jetzt auch nicht jedes Unternehmen für die Kommunikation. Zusammenarbeit mit Influencern, das hört man ja ganz häufig, dass das so ein bisschen der Next Step ist in der Kommunikation. Wie ist das bei euch gewesen in den letzten 2, 3 Jahren?
Ja, schon verstärkt, was jetzt die Kommunikation nach außen angeht, ist es nochmal stärker auf Social Media gegangen. TikTok ist auch ein Kanal, den wir so erst im letzten Jahr so richtig angefangen haben auszuchecken und uns da zu positionieren oder das da Sachen auszuprobieren und das mitzudenken. Ja, also eigentlich alles, was Social Media ist. Wir sind aber auch, wir haben auch jetzt wieder verstärkt angefangen in die Kundenkommunikation über Newsletter einzusteigen und da Newsletter auch sehr spezifiziert auf spezielle Zielgruppen zuzuschneiden, um da nochmal ja in engeren Austausch und engeren Kontakt sozusagen mit den SpenderInnen auch zu kommen. Da das für uns einfach auch wichtig ist, mit denen zu kommunizieren und immer wieder auch Rückmeldungen zu bekommen, was gut läuft und was schlecht läuft. Genauso mit den Ehrenamtlichen, die ja über ganz Deutschland verteilt auch sind. Und da gibt es dann nochmal wieder eine ganz andere Kommunikationseinheit, die sich sozusagen nur mit der Aktivierung auch der Ehrenamtlichen beschäftigt. Und Twitch hat sich einfach angeboten, weil wir versuchen den Anspruch an uns selber zu erheben, dass wir eine Art Medienhaus sind. Also wir wollen möglichst viel selber auch kreieren und haben gute Leute, die also auch jetzt nicht nur hier im hauptamtlichen Verein arbeiten, sondern auch eben so im Netzwerk immer wieder gute Leute, die die Filme für uns machen können, die fotografieren, die auch Texte schreiben, weniger, aber die eben gerade so in dieser Social-Media-Kommunikation uns da immer wieder unterstützen. Ja, aber es hat sich jetzt, ich weiß nicht, in den letzten 3 Jahren ist das Digitale nochmal stärker geworden, einfach weil wir nicht so viel analog unternehmen konnten. Und wir haben, die Frequenz ist vielleicht nochmal höher geworden, so über Social Media, über die Kanäle Sachen auszuspielen. Aber das letztlich war es vorher auch so. Es hat sich jetzt außer Twitch und TikTok keine zusätzlichen Kanäle ergeben. Obwohl LinkedIn spielen wir auch anders und deutlich mehr als noch vor 2 Jahren auf jeden Fall. Was auch damit zusammenhängt, dass wir eben immer wieder auch diese Business-Themen haben, ne? Dass wir immer wieder Ausgründungen gehabt haben, sei es jetzt die Villa Viva oder wir haben auch letztes Jahr hatten wir eigentlich die Idee, eine Agentur tatsächlich auszugründen, die auch als Social Business funktionieren sollte. Da haben wir nach einem halben Jahr festgestellt, dass es nicht funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben und haben das dann erstmal wieder ruhen lassen. Genau, und sowas funktioniert natürlich dann auf Social Business, auf LinkedIn total gut. Da sind wir auch verstärkt noch mit reingegangen. Also ja, es kommen immer wieder, eigentlich kommen immer neue Kanäle dazu, aber es fällt keiner weg so richtig. Da wird es eher immer mehr als weniger.
Wir haben es anfangs schon gesagt, in Hamburg kennt euch mittlerweile jeder. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen an den Hamburgern liegt, dass sie irgendwie auch für ihre Stadt brennen und sich deshalb irgendwie besonders gut mit Dingen identifizieren, wo die Wurzeln halt so in Hamburg liegen. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Also ihr habt längst in Deutschland überall eine sehr, sehr hohe Bekanntheit erlangt. Am Ende des Tages konkurriert ihr aber ja auch mit vielen anderen gemeinnützigen Vereinen, die zwar in ganz anderen Bereichen tätig sind, aber die trotzdem halt für Gemeinnützigkeit leben und die es vielleicht auch die internationale Bekanntheit haben, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Und irgendwie, wenn es um Spenden geht und um Engagement, kann man ja schon sagen, dass ihr dadurch mit denen in Konkurrenz seid. Was ist am Ende des Tages irgendwie euer Erfolgsrezept, dass ihr es dann auch geschafft habt mit einem ja doch eigentlich recht auswechselbaren Produkt, nämlich Wasser oder mit so einem spezifischen Produkt, dass ihr euch nur auf eine Sache konzentriert habt, irgendwie ja so bekannt zu werden und so erfolgreich zu sein und auch viele Künstler und Promis für euch zu gewinnen, weil das versucht natürlich jeder gemeinnützige Verein, dass man irgendwie Testimonials hat oder bekannte Leute, die halt die Botschaft so weitertragen. Das ist euch ja besonders gut gelungen. Was glaubst du, woran liegt es am Ende des Tages? Oder vielleicht weißt du es auch ganz konkret?
Ich habe eine Vorstellung davon. Ich weiß es nicht, also ich habe keine Beweise dafür, aber es ist eigentlich auch relativ eindeutig. Also es sind mehrere Faktoren. Wir haben einmal, erreichen wir eine Zielgruppe, auf die meisten NGOs scharf sind, nämlich relativ junge Menschen zwischen, ich sage jetzt mal, 16 und 35. Die erreichen wir, weil wir auf Festivals viel unterwegs waren und weil 2007 der liebe Kollege Moritz Meyer, der mittlerweile nicht mehr bei uns ist, aber der hatte die Idee mit den Pfandbechern. Und diese Pfandbecher, das war schon sehr, sehr schlau, weil wir dadurch einfach nicht nur Pfandbecher sammeln, sondern auch immer wieder in Kontakt kommen, in ganz Deutschland, auf über 100 Festivals mittlerweile oder 2019 das letzte Mal, sieht man Viva Con Agua fahren. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen mit Artists, die da auf der Bühne stehen und die einen Micha Fritz zum Beispiel, bevor sie auf die Bühne gegangen sind, so lange vollgequatscht hat, bis die auf der Bühne halt gesagt haben, ey, unterstützt Viva Con Agua, spendet eure Pfandbecher, die setzen sich für sauberes Trinkwasser ein. Und dadurch hat sich das so ein bisschen, das hat sich natürlich über die Jahre auch immer wieder weiterentwickelt. Viva Con Agua in der Anfangszeit war halt sehr bekloppt und naiv und die haben verrückte Sachen gemacht. Die sind irgendwie von Hamburg nach Basel zu Fuß gelaufen, weil da die Fußball-Europameisterschaft war und dann waren sie in Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Köln, überall in diesen Städten haben sie Pause gemacht sozusagen und sind da durch die Stadt gelaufen mit einem Megafon, haben irgendwie sich mit Musikern verabredet und da irgendwie kleine Blockpartys gemacht und hatten für sich eine gute Zeit, haben die Leute aktiviert, sind in Unis, in Hörsäle, haben Hörsäle gecrashed irgendwie und haben 5 Minuten davon geredet, dass sie mit Viva Con Agua die Welt verändern wollen, sich für sauberes Trinkwasser einsetzen. Und das hat viele Leute dann angezogen. Dadurch sind in vielen verschiedenen Städten diese Crews entstanden, diese ehrenamtlichen Crews, die es bis heute gibt. Und das hat ja viele SupporterInnen angezogen. Uns natürlich dann auch bekannt gemacht, wobei ich sagen muss, Metropolregion Hamburg, ja, kennen uns sehr, sehr viele Menschen, aber alles, was irgendwie weiter südlich ist als Hannover, da wird es schon schwierig und dann in den großen Städten wieder und in Berlin vielleicht noch, aber im Osten so Leipzig oder in Dresden oder Erfurt oder so, da sind wir relativ unbekannt tatsächlich noch. Und dann ist natürlich das Mineralwasser, was uns einfach bekannt macht, weil es mittlerweile, wir haben auch im Süden jetzt einen Abfüller gefunden. Das heißt, wir können da auch nochmal stärker in die Distribution gehen von dem Mineralwasser. Das ist unser flüssiger Flyer. Da steht hinten drauf, wir setzen uns mit dem, wenn du dieses Wasser trinkst, dann löscht das nicht nur deinen Durst, sondern auch den von anderen Menschen, die sonst keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und genau, das sind so ein bisschen die Faktoren. Und ich glaube, viele der prominenten UnterstützerInnen machen bei Viva Con Agua gerne mit, weil wir es denen relativ einfach machen. Also wir sagen denen, also einmal locken wir sie manchmal aus ihrer Komfortzone. Das mögen Leute, die, also wenn wir sagen jetzt Clouseau nicht, spiel doch mal einen Song für uns oder gib ein Konzert oder so, sondern wir setzen den in ein Kart-Auto und dann muss er gegen irgendwen ein Rennen fahren oder so. Und manchmal haben die da halt Bock drauf und machen das gerne mit. Und dann dieses Schild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Water is a Human Right, das ist so einfach mit Edding auf ein Pappschild geschrieben. Und dieses Schild haben schon ja, weit über 200-300 internationale gefeierte Stars und MusikerInnen in der Hand gehalten und sich damit fotografieren lassen. Und für uns ist es natürlich ein Riesending und eine Riesenkampagne, dass die da auch alle mitmachen, aber es ist halt für die 2 Minuten. Die stellen sich dahin, nehmen das Schild in die Hand, es gibt ein Foto und fertig ist. Und dann zeigen wir ihnen noch kurz irgendwie hier, das ist unser Mineralwasser, das ist unser Klopapier und wir setzen uns da und dafür ein, erzählen denen das. Und beim nächsten Mal haben sie dann schon von uns gehört irgendwie und stehen vielleicht auf der Bühne und sagen, ey, setzt euch mal, spendet mal euren Pfandbecher. Und wir haben von Anfang an, haben die Gründer gesagt, sie wollen die NGO sein, die niemandem auf den Sack geht. Und daran haben wir uns bis heute gehalten. Also wir sind sehr, ja, wir wollen es den Menschen einfach machen, sich zu engagieren und es soll Spaß bringen und jeder kann sich mit seinen Talenten und mit seinen Ideen einbringen. Wir sehen uns da auch als Plattform, an der jeder partizipieren kann und selber auch Aktionen entwickeln kann. Und ja, irgendwie hat das verfangen. Aber ich glaube, so die entscheidenden Punkte sind Pfandbecher auf Festivals und eben diese Präsenz auf Festivals. Darüber dann auch die prominenten UnterstützerInnen gewonnen und eben auch diese freudvolle Art, Spenden zu sammeln und Aktionen zu machen, die allen Menschen auch irgendwie Spaß machen, wenn sie daran beteiligt sind.
Bevor Janina gleich zum Abschluss mit dir nochmal so ein bisschen in die Zukunft und eure Projekte schaut, habe ich noch eine Kommunikationsabschlussfrage an dich. Und zwar würdest du sagen, dass das Thema, das ihr habt, also sauberes Trinkwasser zum Beispiel, ein dankbares Thema für die professionelle Kommunikation ist? Man könnte das jetzt so auf den ersten Blick erstmal vermuten, weil die meisten Menschen das wahrscheinlich grundsätzlich unterstützen würden, wenn sie davon hören würden. Gibt es auf den zweiten Blick so ein paar Schwierigkeiten für die Kommunikationsarbeit von euch, die man vielleicht nicht sieht von außen?
Also Wasser an sich ist schon ein relativ dankbares Thema. Es wird so ein bisschen überlagert halt von Klima oder auch von jetzt irgendwelchen anderen Katastrophen oder auch von Kriegen im Moment. Wobei das Klima können wir auch wiederum nutzen, weil es die Klimaveränderung auch Veränderungen beim Grundwasser zur Folge haben. Und dieser positive Ansatz zu sagen, Wasser ist Leben, ohne Wasser gibt es kein Leben und kann auch kein Mensch überleben. Das funktioniert natürlich auch immer total gut und von daher ja, ist glaube ich, dankbarer als jetzt noch als Hunger zum Beispiel oder als Armut oder sowas. Es gibt aber auch, ja, es gibt auch Herausforderungen. Das ist zum einen, unsere Projekte spielen halt immer sehr, sehr weit weg von Deutschland. Die Projektarbeit ist vor allen Dingen eben, wie ich schon sagte, in dem afrikanischen Kontinent oder letztlich im globalen Süden, ja auch in Indien und Nepal, aber alles sehr weit weg. Da muss man immer schon gute Geschichten zu erzählen haben, dass das auch hier in Deutschland sozusagen verfängt. Gerade was auch die Medienberichterstattung dann angeht, das geht dann vor allen Dingen eben auch immer über prominente und über spektakuläre Aktionen, sage ich jetzt mal. Und auch gerade, weil das Thema Wasser jetzt hier in Deutschland auch immer wieder, auch in den letzten Jahren häufiger mal Thema geworden ist. Also es gab ja da in Lüneburg den Fall, wo Coca-Cola den Brunnen bauen wollte und dann doch davon zurückgetreten ist. Dann gab es irgendwie das Dorf vor 3 Jahren oder so, was im Hessischen irgendwie, die kein Wasser mehr hatten eine Zeit lang und so weiter. Da werden wir oft zu befragt und möchte man Informationen von uns, die wir aber gar nicht geben können, weil es eigentlich gar nicht unser Thema ist so richtig. Da arbeiten wir uns aber auch vermehrt und verstärkt rein und werden da auch hoffentlich in Zukunft noch einen besseren Zugang zu kriegen. Und das zweite herausfordernde Thema ist, wir bewegen uns halt immer im Feld der Entwicklungszusammenarbeit und die empfinden wir auch so insgesamt an vielen Stellen als problematisch selber, weil es immer wieder auch ja alte kolonialistische Sichtweisen reproduziert werden, auch in dieser Entwicklungszusammenarbeit. White Saviorism ist immer wieder auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, wo wir einfach sehr sensibel mit umgehen müssen und wo wir auch dann in unserer Kommunikation, aber auch in der Kommunikation über uns. Ich würde behaupten, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir als Viva Con Agua einen Schritt weiter sind als der Rest der Gesamtgesellschaft, weil wir uns einfach sehr intensiv damit auseinandersetzen und gerade wenn über uns geschrieben wird in dem Zusammenhang, wird da vieles anders dargestellt, als wir es gerne hätten oder es uns wünschen würden und die Entwicklungszusammenarbeit an sich hat vor allen Dingen auch in unserer direkten Zielgruppe, also auch bei den SupporterInnen in den 20er Jahren oder in studentischen Kreisen ist das ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich die Menschen da auseinandersetzen und sind da dann relativ sensibel. Und es gibt einfach ein paar Sachen, wo wir sagen, nee, dann erzählen wir das lieber gar nicht, bevor wir es irgendwie falsch erzählen und müssen da vor allen Dingen auch mit der Bildsprache und so weiter aufpassen.
Dann letzte Frage zum Abschluss. Du hast vorhin auch erwähnt, dass das letzte Jahr euer erfolgreichstes bisher war, weil ihr sozusagen von eurer Geschichte her am meisten Erlöse direkt in die Wasserprojekte weiterleiten konntet. Natürlich als Non-Profit-Organisation habt ihr nicht das Ziel, irgendwie euren Umsatz zu steigern, aber natürlich möglichst eure Dinge, die ihr dann in die Wasserprojekte weiterleiten könnt, dass ihr die steigert. Das ist natürlich irgendwie ein Ziel, da wahrscheinlich einen möglichst hohen Erlös zu haben. Magst du uns noch ein bisschen sagen, was sonst noch so zu euren Zielen gehört, die ihr euch vielleicht jetzt auch gerade für 2022 gesetzt habt? Sagt ihr konkret, ihr wollt auf jeden Fall mehr Gewinne in die Wasserprojekte steuern wie im letzten Jahr oder nehmt ihr euch solche Ziele gar nicht vor und definiert das vielleicht eher inhaltlich?
Doch, also auf jeden Fall. Wir wollen auch unseren Umsatz steigern, weil das ist prinzipiell tatsächlich gleichbedeutend damit, dass wir auch mehr Geld in die Wasserprojekte stecken können. Und wir wollen auch mehr Mineralwasserflaschen verkaufen, weil das auch bedeutet, dass wir mehr Lizenzgebühren bekommen. Und wir wollen da eigentlich in allen Bereichen gerne Schritte nach vorne machen. Und ein Satz noch zu Non-Profit-Organisationen. Wir versuchen auch da, haben wir an dem Wording gedreht, Non-Profit sich so freudlos anfühlt und anhört, weil niemand profitiert. Deswegen bezeichnen wir uns selber gerne als All-Profit-Organisation, weil wir uns wünschen, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form an Viva Con Agua beteiligt sind, davon partizipieren, sich engagieren, sich einbringen, dass die eben alle in irgendeiner Form profitieren und sei es nur, dass sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen oder Spaß hatten bei der Aktion, bei der sie teilgenommen haben. Das ist auch immer ein wichtiges Ziel. Wir wollen wieder vermehrt Menschen zusammenbringen und auch selber wieder so als freudvolle Organisation auftreten und auch auf uns aufmerksam machen. Gleichzeitig wollen wir verstärkt, also in der Kommunikation, auch uns verstärkt positionieren als Expertenorganisation sozusagen für WASH. WASH steht für, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, WASH steht für Water Sanitation Sanitation und Hygiene. Es geht ja bei Viva Con Agua nicht nur um Trinkwasserprojekte, sondern es geht auch immer um sanitäre Grundversorgung. Also es werden auch Toilettenhäuser an Schulen gebaut zum Beispiel oder Handwaschanlagen oder bringen Seife sozusagen in die Projekten, dass die Schüler sich die Hände mit Seife waschen können. Weil diese drei Dinge immer eigentlich, das ganzheitliche Projekt besteht immer aus diesen drei Komponenten. Weil ohne Sanitäranlagen bleibt das Wasser nicht sauber, ohne Seife oder ohne Wasser können sich die Menschen nicht die Hände waschen, und wenn sie keine Seife nutzen, dann können sie trotzdem krank werden, weil die Seife halt eben dafür sorgt, dass die Bakterien und Viren sich nicht so ausbreiten können. Und letztlich geht es ja dann darum, dass ein gesundes Leben möglich ist durch Wash. Und Wash ist ein Begriff, den noch nicht so viele Leute kennen. Wasser verfängt da viel, viel mehr. Darum habe ich auch jetzt die meiste Zeit über Wasser geredet. Aber letztlich geht es eigentlich um Wash und da so eine Expertise aufzubauen und da noch stärker auch als Organisation wahrgenommen zu werden, die sich eben mit diesem SDG, ist ja auch ein UN-Nachhaltigkeitsziel, SDG Nummer 6, dass wenn jemand was darüber wissen will, dass die sich an Viva Con Agua wenden können. Das ist so ein Kommunikationsziel. Ziel an sich, was jetzt den Umsatz angeht, ist genau das. Also möglichst wieder mehr Geld in Wash-Projekte weiterzuleiten als letztes Jahr. Und natürlich, wir haben letztes Jahr 23 Projekte unterstützt. Die Projekte laufen meistens so zwischen 3 und 6 Jahre und dann gibt es ein Anschlussprojekt oder manchmal auch nicht, wenn es abgeschlossen ist. Und natürlich wollen wir einfach auch weiterhin all diese Projekte finanzieren können und möglichst darüber hinaus immer wieder auch neue Projekte selbst implementieren.
Prima. Vielen Dank, Bastian, für diesen Einblick in die All-Profit-Organisation Viva Con Agua. Das merke ich mir. Und ich merke mir auch Viva Con Aquatisieren, das hast du vorhin genannt. Das fand ich ein ganz schönes Wort. Ja, vielen Dank. Vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal. Dann kannst du uns ein kleines Update geben über die neuen Projekte. Aber vielen Dank für die Einblicke.
Ja, voll gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Dann erstmal alles Gute und ja, spätestens in der neuen Villa werden wir uns dann vielleicht auch mal
ja, sehen. Ja, sehr gerne. In Münster, Villa Viva, 2023, letztes Quartal. Hoffentlich
wird es eine Eröffnung. Mit Sicherheit. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Bastian.
Dankeschön. Tschüss.